Elbphilharmonie Offstage, der Podcast rund um Themen abseits des Konzertprogramms mit Pauline und Julian.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elbphilharmonie Offstage, dem Podcast rund um Themen abseits des künstlerischen Programms der Elbphilharmonie. Ich bin Pauline und mir gegenüber sitzt mein Kollege Julian.
Genau, in der letzten Folge haben wir ja auch schon über das Thema Kreativität gesprochen, und zwar Kreativität in der Stadt und Kreativität in der Stadtplanung. Heute gehen wir mal in eine ganz andere Richtung. Wir wollen über künstliche Intelligenz und Kreativität sprechen. Kann KI kreativ sein?
Genau, und mit künstlicher Intelligenz kannte ich mich vorher überhaupt nicht aus und habe es total genossen, mich da einzulesen und mich mit dem Thema näher zu beschäftigen.
Mir ging das genauso, aber ich hatte gedacht, bevor wir auf unsere Interviewpartnerin treffen und dann mit irgendwelchem gefährlichen Halbwissen über KI glänzen, laden wir uns noch einen Kollegen hier ein, der sich ein bisschen besser mit dem Thema auskennt, und zwar Sascha Eden aus unserem Digitalteam.
Magst du unseren Hörerinnen und Hörern einmal sagen, was du hier in der Elbphilharmonie machst?
Ja, das kann ich tun. Ich arbeite in der Abteilung Digital. Das heißt, ich speziell betreue das Dispositionstool oder die Datenbank eWise, also sprich die Datenbank, in der alle unsere Veranstaltungen geplant und auch gebucht werden.
Wir wollen uns ja heute dem Thema KI, also künstliche Intelligenz und Kreativität, widmen. Und dafür wäre es super, wenn du für uns einmal als Mann fürs Digitale in der Elbphilharmonie das Thema KI mal kurz, den Begriff KI einmal kurz einordnen kannst. So, was versteht man heutzutage unter KI, künstliche Intelligenz?
Ja, kann ich machen. Also KI grundsätzlich hängt sehr stark an dem Begriff Intelligenz, der noch nicht so ganz genau definiert ist. Also sprich, man könnte jetzt nicht sagen, welcher Mensch pauschal intelligent ist oder nicht. Das heißt, es ist auch schwierig, künstliche Intelligenz wirklich genau festzulegen. Was man aber grundsätzlich festhalten kann, ist, dass das Ziel darauf hinausläuft, dass Computersysteme irgendwie einigermaßen selbstständig Dinge tun und bewerten. Und dass in der KI es da eigentlich grundsätzlich zwei Unterscheidungen gibt, nämlich einmal die starke KI und die schwache KI. Die starke KI ist das, was man sich vorstellt als ein Computersystem, das ein eigenes Bewusstsein hat, also irgendwie ja eine Art eigene Wesenheit darstellt, wie auch immer. Also ich denke da an Terminator und das Computersystem, was plötzlich entscheidet, die Menschheit muss weg. Und dann gibt es die schwache KI, das eigentlich das ist, was im Moment eigentlich gerade das System ist, was vorherrscht, oder die Technologie, die gerade so ein bisschen auf dem Sprung ist. Also eigentlich, wenn wir von KI reden, meinen wir schwache KI. Und das sind Systeme, die kein Bewusstsein haben, in dem Sinne von, der Computer sagt jetzt, hey, ich bin der Computer so und so, sondern Systeme, die in der Lage sind, anhand bestimmter Annahmen oder anhand bestimmter Algorithmen Prognosen zu stellen oder zu schätzen, in Anführungsstrichen. Also wenn ich Siri frage, Siri, schlag mir doch mal ein Restaurant vor, dann wird da eine gewisse Art von schwacher KI dahinter stecken.
Man redet ja viel, oder man hat ja viel auch diese Vorschlagsalgorithmen, von denen man viel spricht, von denen man die ganze Zeit umgeben ist. Also beispielsweise Spotify stellt einem Playlisten zusammen, Amazon schlägt einem vor, welche Produkte man als nächstes kaufen soll. Wo ist da dieser Unterschied zwischen Algorithmen und tatsächlich einer künstlichen Intelligenz, auch einer schwachen?
Also eine künstliche Intelligenz beruht im Moment sehr stark darauf, dass man neuronale Netzwerke benutzt, die auch unter dem Begriff maschinelles Lernen fallen. Also neuronales Netzwerk bedeutet, ich habe irgendeine Art von Eingabeschicht, und in dieser Eingabeschicht werden die Daten verarbeitet mit einer gewissen Gewichtung. Sie landen in einer oder mehrere weiterer Verarbeitungsschichten, und am Ende gibt es eine Ausgabeschicht, und das Ergebnis dieser Ausgabeschicht, das ist eigentlich das Interessante an der KI, wird wieder zurück in die Eingabeschicht zurückgekoppelt, beziehungsweise die Gewichtung der Ausgabeschicht werden anhand der Ergebnisse zurückgekoppelt. Also so, dass die dass diese Gewichtungen, die auf den Schichten zwischen der Eingabeschicht und der Ausgabeschicht liegen, sich so anpassen, dass man möglichst präzise Vorhersagen trifft. Und das ist vielleicht der Unterschied zu einem klassischen Empfehlungsalgorithmus, der immer nur darauf beruht, welche Daten habe ich schon und was kann ich daraus für Rückschlüsse ziehen. Also keine Ahnung, ich verkaufe 100 MP3s oder 100 Leute hören sich irgendwas an auf Spotify und ich sage, okay, 90 davon haben sich XY angehört und 80 davon so und so. Ein neuronales Netzwerk würde eher versuchen, anhand bestimmter Verhaltensmuster, also Person A hat sich Lied 1 und Lied 2 besonders gerne angehört, Lied 3 eher weniger, Rückschlüsse zu ziehen, Person B, die Lied Nummer 3 gerne hört, würde sich dann vielleicht Lied Nummer 4 oder 5 lieber anhören. Also im weitesten Sinne wird KI eigentlich ganz stark für Prognosen und Schätzungen verwendet und die Empfehlungsalgorithmen, jetzt insbesondere Amazon oder Spotify auch, beruhen ja sehr stark darauf, was Leute schon konsumiert haben.
Jetzt arbeiten wir ja in einem Konzerthaus und jetzt stellt sich für uns die Frage, wo könnte man da dann KI einsetzen oder wo würde es in einem Konzertbetrieb Sinn machen, KI anzuwenden? Oder gibt es da überhaupt Felder, die dir einfallen?
Oh, da gibt es mit Sicherheit Felder. Also man müsste so ein bisschen unterscheiden zwischen, will ich eine KI nutzen, um bestimmte Daten, die ich habe, vielleicht zu verbessern oder bestimmte Prognosen zu machen. Also das, was jedes Unternehmen macht, ob es jetzt ein Konzerthaus ist oder nicht, sie berechnen ja Budgets und versuchen, das nächste Geschäftsjahr möglichst präzise vorherzusagen, was die Einnahmen und die Ausgaben betrifft. Und da wäre definitiv eine KI nicht verkehrt, also ein neuronales Netzwerk, das eben halt lernfähig ist, weil man dann die Daten der vergangenen Saisons einpflegen kann und halt bestimmte Vorhersagen machen kann. Ansonsten, klar, ne, gerade im Hinblick auf Kreativität überlegt man sich, was kann das denn noch alles? Und man könnte jetzt einfach ganz provokativ sagen, okay, wir ersetzen irgendwie das künstlerische Betriebsbüro oder den Intendanten und das Ding soll jetzt mal eine Projektplanung machen oder eben halt mein Programm für die nächste Saison vorhersagen. Das wiederum sehe ich eher weniger. Also man kann mit Sicherheit mit einer KI sagen oder analysieren, was wir in den vergangenen Saisons besonders häufig gespielt haben, was besonders gut angekommen ist bei den Leuten, vielleicht auch von den Programmen her, von den Besetzungen oder von der Musikart her. Aber auch neuronale Netzwerke, auch rückgekoppelte neuronale Netzwerke, arbeiten immer nur mit Daten, die schon existieren. Also ein super gutes Beispiel ist Handschrifterkennung. Also ich kann ein neuronales Netzwerk super gut darauf trainieren, Handschrift zu erkennen. Das machen die Banken zum Beispiel oder die Post. Also wenn ich einen Brief verschicke oder eine Postkarte, dann wird die Postleitzahl von einem System gelesen. Es wird von keinem Menschen mehr gelesen. Und die Systeme sind super gut darauf trainiert, Zahlen zu erkennen, existierende Zahlen. 1 bis 9, beziehungsweise 0 bis 9. Wenn ich jetzt eine 11. Zahl erfinde, dann würde das System die Zahl nicht erkennen. Und es würde auch nicht auf die Idee kommen, von sich aus zu sagen, ich mache mal eine neue Zahl. Also sprich, wenn ich jetzt an das künstlerische Programm denke, an unser Programm, wo ja die Programmplaner auch mit sehr viel Kreativität und sehr viel Erfahrung und Wissen dran stehen, dann wird die KI an der Stelle nicht sagen können, ich gestalte jetzt ein besseres Programm oder so, sondern sie könnte nur sagen, in der Vergangenheit haben wir mit diesem Programm diese Ergebnisse erzielt und man könnte Vorschläge machen, was kann man denn daraus generieren. Man könnte sicherlich eine KI füttern mit den Daten von vielen, vielen, vielen Konzerthäusern und dann so eine Art Durchschnitt bilden aus dem, was die Konzerthäuser gespielt haben. Aber genau da, ne, Thema Kreativität, Durchschnitt klingt jetzt eher nicht so kreativ. Also insofern, KI könnten wir konkret einsetzen für die Budgetplanung, könnten wir konkret einsetzen, um zu analysieren, was besonders gut ankam in der Vergangenheit. Könnten wir auch einsetzen, um vielleicht Ticketeinnahmen oder Zuschauerzuspruch in die Zukunft zu prognostizieren. Das wären so die Aufgabenbereiche.
Wir sprechen heute über das Thema künstliche Intelligenz und Kreativität. Und nach dieser kurzen Einführung über KI und die Möglichkeiten für ein Konzerthaus wollen wir jetzt ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen. Dafür haben wir einen Gast, und zwar Dr. Konstantina Orlandatu von der Hochschule für Musik und Theater aus Hamburg. Und sie ist eine Komponistin und Dozentin, die sich auf dem gesamten Gebiet der multimedialen Musik perfekt auskennt und sich uns jetzt erst einmal musikalisch vorstellt.
Kannst du dich erinnern, was dein erstes Album war, was du besessen hast? Oder die erste Platte?
Die erste Platte? Division Bell von Pink Floyd.
witzig. Ja, cool. Kannst du dich erinnern, was dein erstes Konzert war? Ob du da alleine warst oder in Begleitung von Erwachsenen? Konzert.
Egal von...
Egal was. Oder vielleicht das erste Konzert, wo du sagen würdest, ja, das war so mein Musikgeschmack damals.
Ich denke, ich war in einer Ballettvorstellung von Tchaikovsky tatsächlich, als ich 8 Jahre alt war oder so. Genau, und ich war total fasziniert, weil das war Ballett, Tanz, ja. Tchaikovsky, also das war super.
Ja, weißt du, wo das war?
In Athen, genau, in Athen, weil ich komme aus Athen, genau. Wow.
Mit 8 Jahren im Ballett. Ja, schön. Hast du gerade einen Lieblingssong oder einen Song, der dir nicht mehr aus dem Ohr geht?
Mein Favorite sozusagen. Schwierige Frage.
Muss nicht für immer sein, aber so gerade aktuell vielleicht.
Gerade aktuell? Oh Gott. also wirklich, ich höre nicht so viel Musik, wie es aussieht.
Menschen, die mit Musik arbeiten.
Ja, also ich bin mehr Klassik orientiert, muss ich sagen. Also Klassik. Also Klassik Rock. Und jetzt, was mir auffällt, ist irgendwie, ja, auch wieder jetzt, weil Dark Side of the Moon, weil Pink Floyd gesagt haben. Und das ist einfach so im
ist
Kopf.
Eine gute Antwort. Ja. Und wenn du einen Tag Intendantin der Elbphilharmonie wärst, wen würdest du auf die Bühne des großen Saals stellen?
Wahrscheinlich lebende Künstler.
Nee, lebend oder auch verstorben. Also.
Ich hätte gerne Dimitris Mitropoulos kennengelernt. Also das war eine Dirigent, eine griechische Dirigent. Und weil ich in Griechenland studiert habe und sollte, ich habe gehört, er war eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Ich würde das gerne hier einladen und dass er auch etwas dirigiert.
Dann lass uns doch mal direkt ins Thema einsteigen. Du als Komponistin, erklär uns mal, wie kann man Algorithmen und KI praktisch im Kompositionsprozess einsetzen?
Genau. Also zum Beispiel, ich könnte jetzt ein Beispiel zeigen, ne, wo man eine bekannte Melodie sozusagen hat. Zum Beispiel, man arbeitet in der Musik, es gibt unterschiedliche Algorithmen oder unterschiedliche mathematische Prozesse, wie die Markov-Ketten zum Beispiel. Also Markov-Ketten sind, ja, was sind das? also ich kann, sagen wir, das System, ich sage, ich habe 1, 2, 3 Parameter, die ich irgendwie manipulieren möchte oder irgendwie während der Zeit irgendwie manipulieren möchte. Und von der Vorgeschichte, was ist schon vorgeschehen, kann das System vorhersagen, was danach kommen kann, zum Beispiel.
Weil es ein digitales System ist.
Genau, weil ein digitales System ist und so weiter. Genau. Es sind mathematische Prozesse natürlich, die da hinten laufen. Entschuldigen. Genau. Und ich könnte zum Beispiel durch solche Algorithmen, sollte ich ein Beispiel geben jetzt. Also wir haben habe ich hier etwas vorbereitet. Ihr kennt diese Melodie Light of the Seven, das ist irgendwie ein berühmtes Thema von Game of Thrones Serie. Wir machen keine Werbung, aber das ist ein sehr berühmtes Stück. Ich werde das einfach so kurz abspielen, sodass man das im Kopf hat. Eine sehr bekannte Melodie. Ich kann diese Melodie nehmen. Ich packe das in meine hier Programm, meine Software. Und ich kann den Computer sagen, mach endlose, sagen wir, ich würde das nicht sagen Variationen, aber nimm diese Melodie und du kannst Tempo, du kannst Melodien, du kannst Tondauer variieren und ich kann eine endlose Schleife haben von Musik, von, keine Ahnung, das kann so lange dauern, wie man das haben will. Jetzt natürlich, ich habe das jetzt eingegeben, braucht ein bisschen Zeit, weil er muss die ganze sozusagen Melodie lesen und alles berechnen. Und wenn das zu Ende ist, dann kommt kommt das raus. Ich habe jetzt irgendwie, Entschuldigung dafür, dazu.
Klingt noch ein bisschen holprig.
Ja, genau. Das kann Ewigkeit so lang gehen.
Irgendwie. Und gibt es dann, oder ich stelle mir gerade vor, du bekommst jetzt von deiner Software dieses Stück. Mhm. Gibt es Momente, in denen du das nimmst und das dann manipulierst, sodass es für dich passt?
Bei mir persönlich, ich muss ehrlich sagen, Maschinen sind super, können viel schnelle Sachen, also sehr schnell berechnen und so weiter oder viele Mutationen machen oder Variationen von einem Thema machen oder unendlos Themen machen. Aber für mich fehlt die Intuition und fehlt die Ästhetik. Also was die Maschine jetzt rausgespuckt hat zum Beispiel, ich nehme das als einen Anhaltspunkt und dann ich nehme die Sachen oder die Passagen, die mir gefallen, die ästhetisch gefallen oder die in mein Konzept sozusagen reinpassen und dann ich arbeite daran und dann sage ich, okay, ich mag diese Passage, das ist eine sehr interessante irgendwie Variation oder sowas und dann nehme ich das und baue auf mein Stück und so weiter. Aber das ist nicht etwas, was ich so, wie das rauskommt, 100% nehme, weil genau dieses Komponent fällt für mich mindestens.
Das heißt, du nutzt diese Software dann als Tool, das dir die Möglichkeit gibt, irgendwie weiterzudenken, was ein genau. Stück angeht, oder als eine Art Inspiration, kann man das auch sagen?
Genau, ja? Genau. Es hilft mir in meinen Inspirationsprozesse. Das ist, was ich finde interessant, auch bei diesen Prozessen, egal ob das algorithmische Komposition ist, egal ob das KI ist und Musik. Dieser Prozess ist auch sehr wichtig für den Komponist selber, weil ich gebe etwas ein in meine Software. Ich möchte, dass, keine Ahnung, Parameterton-Dauer ist so, der Rhythmus ist so, keine Ahnung, die Dynamik ist so und so weiter. Dann kommt raus, was man eingegeben hat und man sagt, okay, vielleicht aber soll ich das doch so verbessern. Also das ist wie ein Spiegel, ja? Also das ich gebe das ein, ich bin derjenige, der kreiert und dann ich gucke das Ergebnis sofort oder höre das sofort und dann das ist wie ein Spiegel für mich. Guck mal, was du getan hast und dann sagst du, okay, dann kannst du ein bisschen kritisch über dich selber sein und dann, das ist eine endlose Schleife und ein endloser Prozess, was ich sehr wichtig finde.
Und genau diese endlose Schleife ist ja jetzt zum Unterschied zu der künstlichen Intelligenz, das, was die künstliche Intelligenz dann selber machen kann.
Genau, genau. Also ich finde künstliche Intelligenz heutzutage, was mit Musik natürlich zu tun hat, ich denke, das gibt auch für bildete Künste und so weiter, ist sehr, sehr erfolgreich, wenn man Stile imitieren möchte. Also zum Beispiel, es gibt viele Beispiele, also auch wo, weiß nicht, die Maschine wurde mit Bach, keine Ahnung, Chorallen und so weiter.
Pauline hat ein Beispiel. Du kennst es schon, aber wir können es trotzdem nochmal vorspielen.
Ja, gerne.
Einfach nur in der,
gerne,
dass wir darüber sprechen können.
Genau.
Das war, kannst du uns sagen, was es war? Ja, weißt du es?
Unsere Hörerinnen und Hörer einmal einweihen, was wir da gehört haben.
Ich denke, sicher bin ich nicht natürlich, weil irgendwann habe ich ja auch etwas sowas gehört. Ich denke, das ist von künstlicher Intelligenz. Also das ist nicht original Bach, weil das war die Geschichte, dass man irgendwie die Maschine gefüttert hat mit mehreren Chorallen, ne? Und dann, das ist rausgekommen sozusagen. Und ich finde, das ist total schwierig zu verstehen, ob das von einer Maschine kommt oder wirklich von Bach komponiert worden ist.
Ja, aber ich finde immer, da stellt sich die Frage, ist es eigentlich, also ist das wichtig? Also in dem Moment, weil also wir hören uns das jetzt an und versuchen herauszufinden, was ist es jetzt ein Original oder ist es kein Original? Aber sobald man es weiß, dass es kein Original ist, bedeutet es einem dann noch was, außer dass man beeindruckt ist, dass es eine künstliche Intelligenz gibt, die das irgendwie herstellen kann? Also,
ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich das genau das, irgendwie ist das wichtig, wenn man weiß, wer das, ob das eine Maschine das komponiert hat oder komponiert hat oder ein Komponist wirklich, ob eine Person da hinten steckt, ja? Ist das wichtig? Meine Musik ist Musik. Ich weiß, ich bin natürlich die Komponisten, also wo ich von der anderen Seite stehe. Und ja, das ist wichtig, weil da hinten steht immer eine Person, er hat ein gewisses Konzept im Kopf, eine gewisse Ästhetik. Also das ist schon irgendwie wichtig, dass man weiß. Andererseits, zum Beispiel meine Schwester hat nichts mit Musik zu tun. Sie würde auf gar keinen Fall dieses Beispiel, also sie würde überhaupt nicht erkennen, ob das KI ist oder Bach ist. Und für sie wahrscheinlich ist auch nicht relevant, das zu wissen, weil Musik ist einfach Musik. Und sobald das gut klingt.
Ja, ich meine, wenn man das hört und man wollte eigentlich original Bach hören, dann ist man enttäuscht, weil man dann denkt irgendwie, ja, also das ist nicht das, was ich wollte. Ja. Und dann hat man ja auch gleich das Bild im Kopf, dass diese KI das sich ausgedacht hat und nicht ein Komponist oder eine Komponistin. Und das ist ja dann nochmal was anderes. Also das emotionalisiert einen anders.
Genau, wobei ja auch hier wie überall Musik so viele verschiedene Aspekte mitspielen. Wir waren bei dir auf so einer Podiumsdiskussion und da hast du dasselbe gemacht, also das Beispiel gespielt von Diebach, was hier jetzt wirklich auch live eingespielt wurde von einem Flötisten und parallel dazu einen wirklichen Score von Bach, aber halt als MIDI-Datei. Ja, und die Leute haben sich direkt davon total beeinflussen lassen, weil sie gedacht haben, das, was halt die MIDI-Datei ist, das klingt nach Computer, das muss wohl auch von der künstlichen Intelligenz stammen. Und da fließen ja direkt so viele verschiedene.
Genau, das war genau das. Ich habe auch gedacht, oh, ich muss das nicht als MIDI oder ich versuche das ein bisschen menschlicher zu machen, sodass das irgendwie mindestens gleich ist. Genau, und dann ich denke, dass das Publikum wirklich darauf reagiert hat, weil das einfach MIDI war und das war so, oh, das ist die Maschine. Ja. Und nicht wirklich die Performance irgendwie vom Flöte und so weiter. Das spielt natürlich eine große Rolle, aber ich denke, das hat auch irgendwie, ja, das ist schwierig, weil dann könnte man sagen, okay, künstliche Intelligenz ist auch der Autor irgendwie, ja? Dann was ist mit Autorenschaft und so weiter, also das ist ein Thema, das vielleicht für die Zukunft muss man drangehen wahrscheinlich.
Ich glaube, es ist ganz interessant, weil sich dadurch ja so ein bisschen, dadurch, dass es diese Stilmittel an der Hand gibt, so ein bisschen vielleicht in dem ganzen Schaffensprozess der Ort verschiebt, wo tatsächlich die Kreativität herkommt. Weil wenn wir von Software sprechen, dann spricht man auch immer von Leuten, die das entworfen haben, die sowas machen und die da ja auch eine gewisse Kreativität an den Tag legen müssen, um sowas überhaupt sich auszudenken, da so eine Struktur zu legen. Denkst du, je mehr künstliche Intelligenz oder je mehr sowas auch in den alltäglichen Musikmarkt, nicht nur in deiner Hochschulwelt irgendwie ankommt, sondern auch alltäglicher wird, dass sich da auch der Ort der Kreativität vielleicht verschieben kann?
Ja, ich sehe das nicht so. Also es gibt viele, die sehr skeptisch über KI, sagen wir so, und Kreativität sind oder KI im Allgemeinen im Alltag sind. Ich bin der Meinung, dass jede Zeit hat seine Merkmale. Also früher, ach, weiß ich nicht, also fällt mir nicht jetzt ein gewisses Beispiel, aber es gab immer etwas Neues, wo alle ein bisschen Angst hatten oder Gott. Ich denke nicht, dass Kreativität dadurch wegen neuen Medien oder neue, weiß nicht, Technologien ersetzt wird. Verlagert, wie du schon gesagt hast, ja, eventuell schon. Oder man kommt in eine Ära, wo auch die Musik ein bisschen mehr automatisiert wird zum Beispiel, weil digital sind wir schon längst, bin ich der Meinung. Aber ich denke nicht, dass Kreativität gehört zu unserer Natur. Wir sind kreative als Menschen. Und jetzt, ob das Musik ist oder jemand, der das Software macht oder irgendwie das implementiert, das ist auch eine Art von Kreativität. Als ich promoviert hatte und ich musste meine ganze irgendwie Dissertation schreiben oder sowas wissenschaftlich und dann alle meinten, ach ja, aber du bist nicht kreativ, jetzt bist du nicht musikalisch. Der Prozess ist aber relativ gleich. Egal, das Material ändert sich irgendwie. Und das sehe das genauso auch beim KI, dass das Material einfach sich ändert. Und vielleicht gibt es neue Welten, die erkunden werden können dadurch.
Passend dazu habe ich noch ein zweites Musikbeispiel für dich. Ich spiele dir das mal vor, vielleicht erkennst du es auch.
Ich kenne nicht Name oder Titel, aber das ist nicht von einer Komponistin, die irgendwie künstliche Intelligenz benutzt hat für Stimme. Also, aber fällt mir der Name jetzt überhaupt nicht ein.
Genau, das ging ein bisschen durch die Medien Anfang des Jahres. Das ist von einer Künstlerin namens Holly Herndon,
genau.
Die in Berlin wohnt und die für ihr neues Album Proto eine künstliche Intelligenz entwickelt hat, die sie mit ihrer Stimme gefüttert hat und so eben über Zeit hinweg ihr das Singen beigebracht hat und mit der sie eben Duett singt oder halt eben Teile davon auf dem Album anwendet. Und da ist es ja so ein bisschen vielleicht genau dieser Prozess, dass sich die Kreativität wegverschiebt. Also klar, sie ist immer noch die Urheberin der Musik und sie kombiniert das ganz absichtlich mit klassischen Elementen, also klassischen Songstrukturen. Aber sie hat trotzdem auch der künstlichen Intelligenz etwas beigebracht und da auch den Fokus der Kreativität eher darauf geschoben.
Genau, das ist, was ich meine. Das bedeutet nicht irgendwie, dass KI unbedingt uns ersetzt oder sowas, sondern das ist ein Teil, das wird eventuell ein Teil von uns werden, sozusagen. Und das ist wie bei Instrumenten irgendwie, also als wie Theremin zum Beispiel oder sowas, wurde trotzdem irgendwie benutzt. Es wird auch heutzutage immer noch benutzt. Das war etwas Neues irgendwie, aber trotzdem, das kann auch, ich sehe das genauso, okay, wie eine Art von, könnte auch ein Instrument sein zum Beispiel, was zur Verfügung für uns Komponisten oder Schaffende sozusagen ist.
So ein ähnliches Konzept verfolgt auch Oleg Stavitsky mit seiner App Endel. Endel, das ist eine Technologie, die aus Echtzeitdaten wie Uhrzeit, Wetter, Standort und auch dem eigenen Puls einen generativen Soundtrack für jeden Anlass entwerfen kann. Und das eben mithilfe von Algorithmen und künstlicher Intelligenz. Wir haben mit ihm telefoniert, um über seine Technologie und die musikalischen Visionen mit künstlicher Intelligenz zu sprechen. Maybe you could shortly describe the concept of your app, Endel.
Well, Endel is first and foremost a technology, not an app. It's a technology that was built to help you focus, relax, and sleep. And the way we do that is we procedurally generate a sound environment on the spot, on the device, based on a number of inputs, like the time of day, the weather, your heart rate, your movement, things like that. Currently, those are the inputs that we're working with currently. So we take all of that information, we plug that into the algorithm, and the algorithm generates a soundscape in real time that is adapted and is personalized to you, to the context of your day. And that soundscape affects your cognitive state and helps you focus, relax, and sleep. And based on that technology, we've built an app, and there is also, you know, an Alexa skill. There's multiple products that are built on that technology.
So I read a headline that Endel is the first AI technology that has a recording contract. How does that came about?
It's not a recording contract. It's a distribution deal with Warner Music. Yes, and I mean, I've explained this a couple times, but in short, you know, Warner Music approached us and they said, hey, why don't we, distribute the static versions, the pre-recorded version of your algorithm work on Spotify, Apple Music, all those DSPs. And we were a bit hesitant at first, but because, you know, hopefully it is clear that the whole point of Endel is that it's real-time and adaptive, and generating static and pre-recorded music is not our business. But we figured, you know, because it was so easy for us to do. We literally like clicked the button and the algorithm spat out those 20 albums and we delivered them to Warner Music and they're distributing them on, you know, Apple Music, Spotify, all of the platforms. But it's, you know, it's funny because it's almost a sub-product of what we do, like those kind of deals. Like our algorithm can do that, but this is not why we have built this algorithm.
So the topic of our podcast is to talk about AI and how AI can be creative. So you said you have an algorithm that's based on multiple inputs, like the date, multiple, like you described it. So how does AI come into play in your app? How do you use artificial intelligence?
Well, you know, basically, I mean, there's a very blurry line between what you call an AI and an algorithm. Yeah. We call our technology in our mind, it's more of an algorithm than an actual AI, because the way it's currently designed is, you know, our algorithm is based on a large library of samples that are actually created by our sound engineer and the composer, Dmitry Yevgrafov. You know, he is actually an established neoclassical composer himself. He just released a single on Deutsche Grammophon. And yeah, he's an established composer and he holds a degree in sound design and sound engineering. So what he does is he creates these tiny little stems, sounds, and he labels them in a certain way. He says, you know, this particular sound is great for focus. This particular sound is for when you're stressed, things like that. And he's doing that based on the underlying neuroscience of Endel, basically. And then what the algorithm does, the algorithm, you know, takes in all of the inputs. And based on those inputs, it determines the state, like the context of your day. And then based on that information, it picks the right sounds, splices them together, overlays them with some post-processing effects. And this results in the soundscape. But, you know, the interesting thing here is that we don't talk about our soundscapes as music, but they're not here to sort of entertain you. You know, it's not, we talk about them as, you know, furniture music, you know, what Brian Eno and John Cage and Eric Satie call furniture music. So it's literally, it is an ambience that affects your cognitive state. It's not music designed to be consciously listened to.
Just hypothetically speaking, what ideas do you have, like, to really use your technology to, like, enhance such an experience, like the visit of a concert house?
Yeah, we've been discussing a lot about, like, taking over pre- and post-concert parts of the whole concert-going experience, because our algorithm can also adapt. You know, there's what we've developed. We also developed like the so-called public space version of the algorithm, which adapts to different inputs, like the amount of people in the room, the level of noise in the room, things like that. And we can create, like, you know, when there's a lot of people like waiting for the concert to start, they're like mingling, you know, or maybe when they've walked into the concert hall itself, you know, we can create our soundscape can induce, you know, the feeling of comfort, like relaxation, like it kind of can sort of, you know, help them get into a certain state, feel, you know, relaxed, comfortable, focused, present, things like that. And which is important, right? Like, especially when you're going to listen to, say, classical or neoclassical music, right? Like, you want to be present, you don't want to be distracted, you want to feel there. And this is what our algorithm can actually help
Wir kommen so langsam zum Ende dieser Sendung und wir haben schon viel über die verschiedenen Formen von KI gesprochen und wie weit diese auch bereits kreativ sein kann. Aber reingegangen sind wir in die Sendung eigentlich mit der grundsätzlichen Frage, kann künstliche Intelligenz überhaupt kreativ sein? Und das will ich natürlich auch nochmal von dir, Konstantina, wissen.
Je nachdem, genau, was mit, ach, schwierig. Genau, weil wenn ich KI denke, ich denke an Prozesse und Prozesse können unendlos sein. Ja? Und okay, wenn ich das so verstehe, also dass Kreativität ein endloser Prozess ist, okay. Aber für mich Kreativität ist nicht nur der Prozess und das kann ein endloser Prozess sein, sondern das hat viel mit, wie ich schon gesagt habe, mit was mir gefällt, was ästhetisch schön ist, nach meiner Meinung, weil für dich vielleicht ist das nicht schön oder du willst etwas anderes und so weiter. Ich denke, das ist eine Frage, wie man Kreativität definiert. Und vielleicht kommen wir zu einem Punkt, wo es gibt KI-Kreativität und menschliche Kreativität, was vielleicht zwei unterschiedliche Sachen sind. Und ich denke nicht, dass momentan können wir die vergleichen. Also wir sind noch nicht so weit zu sagen, Kreativität durch KI und Kreativität durch den Mensch sozusagen.
Und wenn man jetzt ein wenig den Blick in die Zukunft wirft, haben wir natürlich jetzt auch schon drüber gesprochen, aber wie glaubst du, kann KI ganz konkret die Musiklandschaft verändern, sei es positiv oder negativ?
Die Musik, ja, das ist auch wieder die Frage.
Oder worin siehst du die Chance für dich selbst, wenn du überlegst, wie sich die KI entwickeln könnte, worin siehst du eine Chance für dein Arbeiten?
Ich sehe KI als eine Begleiter zu meinem künstlerischen Prozess. Also so würde das auch für die Zukunft sehen. Ich würde nicht sagen, dass KI die Musik bestimmt, sondern mitbestimmt. Also mit mir oder mit dem Komponist oder mit dem Mensch mitbestimmt und kann auch ein Teil, also eine Koexistenz sein.
Genau, und das Letzte, was ich dich noch fragen wollte, und das ist so ein bisschen auch das nochmal zurückzuführen, warum wir als Elbphilharmonie dich hier eingeladen haben, wird KI einen Impact auf ein Konzerthaus wie die Elbphilharmonie haben? Wir haben kurz darüber gesprochen. Du meinst, das Wichtigste am Musikerleben ist das Erlebnis von einer Person zu einer anderen Person. Und genau das bietet ja eigentlich ein Konzerthaus zur Perfektion, dass man sich treffen kann, dass man Musik erleben kann. Genau. Aber trotzdem meinst du ja auch, dass KI zu unserer Zeit gehört. Also dass es eine Entwicklung ist, die in unserer Zeit stattfindet und deswegen vielleicht auch seine Spuren auf das tägliche Musikerleben, wie beispielsweise in einem Konzerthaus, hinterlassen kann.
Ja, ich denke schon. Also ich denke, das ist irgendwie ein Merkmal unserer Zeit. Und es wird bestimmt Wege geben, wo auch für eine, also jetzt, ich habe nicht etwas Konkretes im Kopf sozusagen, aber ich denke, das könnte dazu gehören. Also das bedeutet nicht, dass ein Konzertsaal als klassische sozusagen Institution und so weiter nicht mit KI koexistieren kann. Nee, ich denke, das wird zu unserem Alltag dazu gehören einfach. Das existiert schon, sagen wir so. Also, warum nicht?
Danke dir fürs Gespräch. Dank.
Dankeschön.
Elbphilharmonie Offstage. Der Podcast rund um Themen abseits des Konzertprogramms. Ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt.